Frauen leben länger als Männer, aber sie verbringen mehr Jahre ihres Lebens krank.
Frauen werden viel später sozusagen weiter überwiesen zum Facharzt wie Männer. Der Frau glaubt man halt zum Beispiel erst später. Die Frau kriegt nur eine gute Therapie, wenn die Symptome männlich sind.
Länger als Männer, aber sie verbringen mehr Jahre ihres Lebens krank. Denk mal über diesen Satz nochmal nach. Frauen leben länger als Männer, aber sie verbringen mehr Jahre krank. Und das muss einfach nicht so sein. Und das Arge ist, und das ist zum Glück jetzt mittlerweile in aller Munde, dass jahrzehntelang, also eigentlich immer schon, also ich kann mich nicht an irgendeine andere Zeit erinnern, war die Medizin auf den Mann ausgerichtet. Es gibt Studien, Diagnosen, Behandlungen, alle entwickelt für einen Körper, und das ist nicht mein Körper, sondern ist eigentlich basierend auf dem Körper, der mir gegenüber sitzt. Und deshalb freut mich das halt extrem, dass mein guter Freund mittlerweile, Doktor, angehender Doktor, Arzt in Ausbildung, Patrick Panzig, und immer wieder ist der Name, der geht mir am Arsch, du musst deinen Namen ändern. Ich sag einfach nur, der Patrick ist wieder bei uns da.
Super.
Nein, der Name ist super, verstehe mich nicht falsch. Aber jetzt mal wieder denke ich mal, rede ihn jetzt sehr richtig, sprich ihn richtig aus. Du bist Arzt in Ausbildung und Allgemeinmediziner und du hast einen wissenschaftlichen Background in der molekularen Medizin. Mhm. Und jetzt kommt die Spannende. Ich bin Patrick kennengelernt, der war jetzt dreimal bei mir. Das erste Mal war das Thema Schlaf, das, was du so gut erklärt hast. Also alle, die den Podcast zum Thema Schlafen versammelt haben, wir verlinken den nochmal in die Shownotes. Dann war es zu Beginn des Jahres, am allerersten Podcast 2026 bei mir, zum Thema Supplements und Routinen, der auch richtig, richtig gut war. Können wir auch nochmal verlinken. Und heute sitzt du da mit einem absoluten Herzensprojekt von dir. Du brennst für das Thema Female Longevity. Das hast du wirklich zu deinem Herzensthema gemacht. Du hast einen eigenen YouTube-Channel, wo du immer wieder aufklärst, genau über das, was ich jetzt zu Beginn erwähnt habe. Es gibt so viel Missinformation, muss man schon fast sagen, weil alles ist einfach basierend auf Männerkörpern gemacht. Und was bedeutet für dich Female Longevity und warum ist das einfach mehr als wie, man verbindet das ja immer mit Anti-Aging?
Ja.
Wie kommst du dazu?
Ja, erstmal, bevor ich beginne, vielen, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf, und das ist wirklich ein Herzensthema und ich freue mich, dass ich es deinen HörerInnen sozusagen mitgeben darf, und deshalb vielen, vielen Dank, liebe Karin. Genau, wenn wir vom Thema Female Longevity sprechen, müssen wir uns erst einmal das Thema Longevity anschauen, weil das ja in aller Munde ist und mittlerweile schon so ein Buzzword ist und jeder verwendet.
Fast schon unwortbar.
Genau, fast schon
sagen
unwort.
Darf, weil jetzt schimpft sich jeder Longevity, alles ist irgendwie so und das ist...
Es ist hip, es ist cool, ja.
Genau.
Aber im Prinzip heißt Longevity übersetzt aus dem Englischen nichts anderes wie Langlebigkeit. Aber das ist, finde ich auch, ist so ein bisschen dieses Misskonzept, es geht nicht darum, lang zu leben, sondern lange, und jetzt kommt's, gesund zu leben. Durch die moderne Medizin werden die Leute 90 oder 100, aber haben im Alter Schmerzen, Gebrechlichkeit, Einsamkeit, können sich nicht mehr selber pflegen. Das will ja kein Mensch werden. Wir wollen ja alle lange und gesund leben. Und Frauen haben sozusagen Leben länger, aber eben oft, wie du gesagt hast, länger krank. Und da setzt Female Longevity an. Was können Frauen heute tun, um lange und gesund zu leben? Also das ist nicht Anti-Aging, jüngere Haut, besseres Aussehen, sondern mit 90 mit einem Lächeln in der Früh aufzustehen und sein Leben noch geil zu finden und fit zu sein.
Und wenn du das so erzählst, so wie du jetzt da sitzt, du strahlst über beide Ohren und man merkt wirklich, es ist das, für das du brennst. Du hast dein Warum gefunden, über das sprich ich ja ganz oft.
Genau.
Woher kommt das? Was hat dich motiviert, dass du wirklich auf das spezialisierst? Weil als Arzt kann man ja 1.000.000 Sachen machen.
Ja.
Ich habe immer gehofft, plastischer Chirurg, dann kannst du mir irgendwann einmal, weiß ich nicht, alles richten. Aber das soll ja eben nicht der Weg sein, sondern der Weg soll ja sein, wirklich für dich gesund zu leben.
Also als plastischer Chirurg wäre ich steinreich, aber todunglücklich. Warum ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil eigentlich schon im Studium, ich habe mich immer mit den Themen beschäftigt, was haltet uns gesund? Nicht, was macht uns krank, sondern was sind die Faktoren, die uns gesund halten? Nichts anderes gesagt wie Prävention. Und dann habe ich immer gemerkt, so in der Arbeit mit Menschen, dass mir die Arbeit mit Frauen viel mehr Spaß macht, weil Frauen einfach motivierter sind, die wollen was tun, die wollen was machen. Wenn ein Mann in die Beratung zu mir kommt, frage ich ihn, warum kommt er? Da sagt er, weil mich die Frau schickt. Es ist oft so, wirklich. Das war das eine einfach. Und ein anderes Thema war meine Mama. Weil ich gemerkt habe, die hat so in den Wechseljahren gelitten, Hitzewallungen, Schlafstörungen, teilweise depressive Verstimmungen, da ist alles drunter und drüber gegangen. viel Missinformation auch. Sie ist von Arzt zu Arzt geschickt worden, keiner konnte helfen, bis wir dann bei einem Experten waren, der dann Hormone gegeben hat und plötzlich war alles besser. Mhm. Ist wieder ein neuer Mensch.
Über das werden wir heute auch noch sprechen, weil ja. Das ist so ein wichtiges Thema, diese ganze Peri, Meno und was weiß ich, was wie das, genau die ganzen Pausen, was es dazu gibt. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich ein Wort in den Raum schmeißen, das man jetzt immer öfters hört, und zwar die Female Health Gap, beziehungsweise Gender Health Gap.
Ja.
Und man liest das manchmal, man schnappt das ein bisschen auf. Was ist das? Bitte klär das einmal.
Das ist super wichtig. Das sind eigentlich genau die systematischen Unterschiede in der Behandlung, in der Therapie, in der Krankheitserfassung zwischen Männern und Frauen, die nicht aufgrund von biologischen Ursachen sozusagen entstehen. Da geht es nicht darum, dass Frauen mehr Hormone haben oder andere Hormone, sondern geht es um unsere gesellschaftlichen Prägungen. Wann nehmen Frauen Vorsorgeuntersuchungen wahr? Wie ist die gesellschaftliche Rolle einer Frau? Wer kümmert sich um die Eltern? Also da gibt es so, aus dem Englischen kommt aus dem Begriff Sex, das ist die Biologie, das sind unsere Geschlechtshormone, das sind unsere Genetik, das ist sozusagen unsere Anatomie. Und dann gibt es den Begriff Gender. Das ist das soziale Konstrukt, wie das Rollenbild in der Gesellschaft ist, einer Frau zum Beispiel. Mhm. Und beides hängt mit der Gesundheit zusammen. Zum Beispiel, wer kümmert sich im Alter oft um die Angehörigen oder um die Kinder? Ja, die Frauen.
Es ist so.
Und ich finde auch, das fand ich so, einmal auf LinkedIn hast du einen Post gemacht, da warst du irgendwo in Kitzbühel oder irgendwo mit so einem roten Kleid und hast du gepostet, dass dich die Leute immer gefragt haben, mit wem bist du da? Das ist Gender. Als Mann würdest du nicht gefragt werden, mit wem bist du da. Das ist halt dieses Rollenbild. Und was da auch immer ganz oft dieser Begriff hysterisch. Mhm. An was denkst du, wenn du das Wort hysterisch hörst?
An mich.
Aber an keinen Mann, oder?
Nein, eher nicht so. Ja,
das kommt von dem altgriechischen Wort Hystera, das heißt Gebärmutter. Und schon in der Antike dachte man, dass Symptome, die bei der Frau so Unruhe, Nervosität, psychische Symptome sozusagen aufgrund der Gebärmutter da sind. Das hat dann so weit geführt, dass in dem 19. Jahrhundert ganz, ganz viele Frauen in Nervenheilanstalten eingewiesen worden sind mit der Diagnose, sie sind hysterisch. Das heißt, man hat einfach die organischen Ursachen von Krankheiten nicht abgeklärt, wenn man gesagt hat, das ist alles nur emotional und die Frauen bilden sich das ein. Und da beginnt so diese Kernwurzel.
Und die Kernwurzel, die habe ich zuerst da angesprochen, ist, dass wirklich der Großteil der medizinischen Studien echt an Männern gemacht wurde.
Ja.
Warum ist das so?
Also das war bis in die 90er Jahre, so da begann der Switch. Aber das hat eigentlich in den 60er Jahren begonnen, da gab es den Contergan-Skandal. Das war ein Medikament mit dem Wirkstoff Thalidomid. Das hat eine deutsche Firma sozusagen entwickelt, um Morgenübelkeit bei schwangeren Frauen zu behandeln. Das konnten sich die Frauen in der Apotheke rezeptfrei holen. Die haben das alle brav genommen, hat auch gewirkt. Aber dann ist man draufgekommen, als die Frauen die Kinder bekommen haben, dass sie missgebildete Kinder, denen haben Arme, denen haben Beine gefehlt.
Aber und Entschuldigung, ganz kurz, warum haben sie das genommen? Was war's für ein Grund?
Morgenübelkeit oder Schwangerschaftsübelkeit.
Aha, okay.
Für das haben die das genommen, haben sich gedacht, sie tun sich was Gutes. Und dann haben sie ganz, ganz viele missgebildete Kinder, 10.000 missgebildete Kinder auf die Welt gebracht. Und wenn man draufgekommen ist, dieses Medikament wirkt in der Frühschwangerschaft embryoschädigend. Das heißt, es hat das Neugeborene oder Ungeborene sozusagen geschädigt. Und dann hat man einfach darauf reagiert und hat gesagt, es werden keine Medikamentenstudien mehr an Frauen durchgeführt, weil die könnten ja schwanger sein und dann passiert das wieder. Mhm. Das heißt, man hat einfach die Frauen aus den Studien ausgeschlossen.
Wahnsinn.
Und alles, was nur Männerkörpern untersucht.
Du sagst selber auch, dein Körper ist kein kleiner Mann. Was steckt hinter dieser These?
Genau das, dass man einfach sozusagen den Mann hergenommen hat als Zentrum der Forschung und die Ergebnisse, die beim Mann rausgekommen sind, einfach als kleinere Version auf die Frau übertragen hat. Man hat einfach gesagt, bei der Frau wird schon so ähnlich sein, nur halt weniger.
Hab mir gesehen jetzt bei diesem Medikament, dass man dann sagt, okay, das ist getestet nur an einer, also an Männern und dann passiert das.
Genau.
Es ist richtig, richtig krass. Ich kann mich erinnern, du setzt dich extrem ein, weil es ist ja nicht nur genereller Thema, sondern ganz, ganz, ganz wichtig und am Herzen liegt dir auch diese ganze Herzgesundheit.
Ja.
Und es gibt einen Tag im Februar, wo darauf hingewiesen wurde, da bin ich auch gefragt
worden. Ja, ich hab's gesehen, so cool.
Ja, aber es ist wichtig, weil, dass man einfach darauf hinweist, hey, das ist eigentlich, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, worum es an dem Tag geht, weil das ist ja das unterschätzteste Frauenrisiko, was es gibt.
Genau, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und ich mache eine Umfrage und frage ganz, ganz viele Menschen, was glaubt sie, an was sterben Frauen am häufigsten? Ich bin mir sicher, die meisten werden sagen Brustkrebs. Jede 25. Frau stirbt an Brustkrebs und jede dritte an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jede dritte. Und den Tag, den du angesprochen hast, ist der sogenannte Go Red Day von der Farbe Rot, kommt aus Amerika und soll genau das sozusagen in der Gesellschaft aufmerksam machen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer 1 von Frauen sind. Und das ist halt dieser gefährliche Mythos. Weil wenn du an eine Herz-Kreislauf-Erkrankung denkst und an einen Herzinfarkt, denkt man oft an einen gestressten Mann.
Aber warum Bürojob. Ist das so? Woher kommt das? Weil ich denke mir so, wenn das sind ja Zahlen, die belegt sind. Wenn du sagst, jede dritte Frau stirbt daran und jede 25. an Brustkrebs, ja. Und du assoziierst aber sofort Herzinfarkt, Schlagerl, immer eigentlich mehr mit Männern.
Ja.
Jetzt, wo ich darüber nachdenke, denke ich mir schon, ich kenne schon viele Frauen, die das auch gehabt haben.
Ja.
Aber das fühlt sich zu wenig.
Deshalb woher kommt das? Ist so geil, dass wir das heute unter die Menschen bringen können, was so wichtig ist, dass das die Frauen auch lernen und hören und mitbekommen. Das war ganz spannend. In den 90er Jahren hat eine Kardiologin in Amerika, die hieß Bernadine Healy, eigentlich in der Medizinbibel schlechthin publiziert, das und Jentl-Syndrom. Jentl ist eine literarische Figur, eine jüdische Frau, die nur Bildung bekommen hat, wenn sie sich als Mann ausgegeben hat. Das heißt, die durfte nur studieren. Sie hat sich als Mann verkleidet.
Ah, das habe ich gelesen.
Ja. Das hat einen Film mit der Barbara Streisand als Hauptrolle. Mhm. Und die durfte die Jentl sozusagen nur Bildung bekommen, wenn sie Mann war. Und die hat das umgelegt auf die Medizin und hat gesagt, die Frau kriegt nur eine gute Therapie, wenn die Symptome männlich sind.
Das ist arg.
Das Jentl-Syndrom, 1991, glaube ich, ganz hoch publiziert. Und die hat eben schon gesagt, wenn das einfach so lang, und das ist auch das Thema Herzinfarkt. Ein Herzinfarkt, wie denkst du, äußert sich ein Herzinfarkt?
Ja, eben keine Luft kriegen.
Ja?
So, wie man das dachte. Und dann sticht es im Herz und dann fliege ich um.
Genau, das ist beim Mann. Aha. Bei der Frau ist das anders.
Wie?
Der klassische Herzinfarkt, den man aus dem Lehrbuch kennt, ist Druck auf der Brust, Atemnot, Ausstrahlung in den linken Arm. Das ist der typische Begriff eines Herzinfarktes, wird auch so gelernt und so äußert sich es beim Mann. Bei der Frau, und da ist auch der Begriff typisch ja sozusagen wieder problematisch, weil für die Frau sagt man, das sind atypische Symptome, plötzliche einschießende Übelkeit, plötzlich einschießende Müdigkeit, Oberbauchschmerzen, Schmerzen im Kiefer, Schmerzen zwischen den Schulterblättern. So kann sich das bei der Frau äußern. Und deshalb wird bei der Frau der Herzinfarkt oft übersehen, wenn man nicht dran denkt.
Ist das arg.
Das ist richtig arg.
Wie cool, unter Anführungszeichen, oder nicht cool, es ist cool, dass du jetzt da bist und das aufklärst. Weil ganz ehrlich, ich hätte das komplett damit assoziiert, dass ich sage, okay, ich kriege keine Luft und ich sticht und dann fahre ich um. So.
Das kann auch natürlich bei der Frau sich so äußern, aber es kann sich eben auch nicht typisch äußern. Und ich finde, da ist ja dieser Begriff...
Aber ganz kurz, das ist so nicht typisch, aber trotzdem wahrscheinlich eher, also das ist schon wichtig zu erwähnen, atypisch heißt... atypisch zu dem, wie es recherchiert worden ist anhand von Männern und erforscht worden ist, oder? Das ist ja dann schon atypisch. Weil, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher so, aber nicht andersrum?
Also eben dieses Typische ist halt, was man an Herzinfarkt denkt, Druck auf der Brust, Atem.
Ja, aber das ist ja basierend auf Männer.
Ja, ja. Bei der Frau kann sie es natürlich auch so äußern, aber halt auch anders. Also das ist dieses, was man unter dem Begriff atypisch versteht, dass es halt nicht diese klassischen Symptome sind, sondern sich auch teilweise anders äußern kann. Und dass dann oft das auch gar nicht so man gedacht wird. Zum Beispiel in einer Notaufnahme, wenn jetzt die Frau kommt mit Oberbauchschmerzen, denkt man vielleicht nicht gleich an diese Symptomatik.
Org.
Und das ist auch generell das ist eine komplett andere Wahrnehmung, was zum Beispiel Schmerzen angeht. Hat man in Amerika Studien gemacht, Frauen und Männer kommen in die Notaufnahme, der Mann kriegt zum Beispiel nach 40 Minuten das Schmerzmittel, die Frau nach 60.
Warum?
Wenn man der Frau nicht so glaubt, dass die Schmerzen so real sind wie beim Mann.
Ist das arg. Aber deshalb müssen wir da mehr drüber reden, dass das auch ernst genommen wird. Wir sind schon ein bisschen hysterischer, keine Frage. Also das muss man schon sagen. Also ich bin schon auf jeden Fall, dass ich mich oft einmal mehr einsteigert. Aber das sollte jetzt nicht das Recht geben, dass ich 60 Stunden auf ein Schmerzmittel warte und der andere, also der Georg ist sicher ein bisschen schmerzempfindlicher wie ich. Das möchte ich schon mal ganz sagen. Wenn ich den ein Haar auszupfe, fange ich schon zum Schreien an. Allgemein gesprochen.
Aber zum Beispiel auch, wie sich dann dieses Verhalten dann beim Arzt oder der Ärztin äußert, dass halt die Frau oft psychosomatisch abgeschoben wird, unter Anführungszeichen, das ist ja nur der Stress, das ist ja nur so, und dann nicht eine organische, also eine körperliche Abklärung bekommt und der Mann halt viel schneller eine Abklärung bekommt. Frauen werden viel später sozusagen weiter überwiesen zum Facharzt wie Männer. Mhm. Der Frau glaubt man halt zum Beispiel erst später.
Krass.
Das heißt, es dauert viel länger.
Gibt es bei den Frauen eine kritische Lebensphase, in der das Risiko bei so Herzerkrankungen besonders steigt, wenn man sich das jetzt anschaut?
Ja.
Ab wann?
Das ist eigentlich die Menopause, die Echt? Wechseljahre. Da musst du vorstellen, bis zu den Wechseljahren ist die Frau geschützt durchs Östrogen. Spannend ist, dass Frauen zum Beispiel 10 Jahre später einen Herzinfarkt kriegen als Männer, weil sie sozusagen bis zur Menopause haben sie einen Schutz. Das Östrogen, das weibliche Geschlechtshormon, schützt die Gefäße, schaut, dass der Blutdruck niedrig ist, schaut, dass das Fett eher an der Hüfte ist und nicht am Bauch, weil am Bauch ist es gefährlich. Das heißt, das Östrogen schützt. Und wenn das dann wegfällt, überholen die Frauen relativ schnell wieder die Männer.
Was das kann ich dagegen tun?
Eigentlich schon in jungen Jahren beginnen einerseits zu wissen, wie ist mein Blutdruck. Das ist eigentlich der Marker, den jeder Mensch kennen sollte. Weil den Blutdruck merke ich nicht. Das, man kann es so vorstellen, unsere Blutgefäße sind ausgekleidet wie so von einer feinen Tapete. Und die Tapete dient dazu, dass das Blut schön geschmeidig und elastisch durchfließen kann. Und wenn das jetzt wie so ein Rohr ist, was aus einer Tapete ausgekleidet ist und du hast da permanent einen hohen Druck, was passiert? Die Tapete wird rissig und brüchig. Dann lagert sich dort das Fett, das Cholesterin ab und das Gefäß wird immer steifer und steifer. Und wenn das steifer ist, muss der Druck mehr sein vom Herzen, dass er durchpumpen kann und das macht das Gefäß noch mehr kaputt. Mhm. Heißt, wenn du jetzt mit 20 einen erhöhten Blutdruck hast und aber zum ersten Mal mit 45 zum Arzt gehst, kann sein, dass du 25 Jahre deine Gefäße schon kaputt gemacht hast. Das heißt, da beginnt es eigentlich schon. Nicht, wann eine Krankheit aufkommt, sondern wir wollen ja, dass wir nicht krank werden.
Und das ist Stress, chronischer Stress kann das sein, Ernährung, wenig Bewegung. Vieles, genau. Oder?
Ja, genau.
Nur das ist Versteh.
Das kann es auch dazu führen.
Ja, vor allem wahrscheinlich über lange Zeit.
Ja.
Schätze ich einmal.
Ja.
Okay. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt in die Menopause komme, hoffentlich noch nicht, ich muss dreimal klopfen, aber natürlich hören viele Frauen zu, die vielleicht kurz davor sind oder schon in der Perimenopause sind. Was können die aktiv dagegen tun?
Mhm. Also das haben wir ja auch in unserer Folge zu den Routinen schon kurz erklärt. Ich erkläre das immer so wie ein Haus der Gesundheit, was auf mehreren Säulen steht. Eine Säule, und die ist in der Menopause ganz besonders wichtig, ist die Bewegung und hier das Krafttraining. Oft haben Frauen Angst vom Krafttraining, weil sie dann das Gefühl haben, sie wären so breit. Aber gerade das Krafttraining schützt einerseits die Knochen extrem stark, weil die Knochen werden in der Menopause geraten unter Leidenschaft. Das ist das eine Krafttraining. Bei der Ernährung eine möglichst pflanzenbasierte Ernährung mit gesunden Fetten, also Fische, Ballaststoffen, also sehr bunte Ernährung, viel Gemüse. Schlaf ist ein Thema. Optimalerweise haben wir auch schon geredet, also schau, es wiederholt sich. Mhm. 7 Stunden wäre so das Minimum, was ich sagen würde, sollte man schlafen. Und aber auch die soziale Komponente, Sinnhaftigkeit im Leben, Miteinander, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben, das spielt alles eine Rolle. Und in der Menopause umso mehr, weil dann der natürliche Schutz wegfällt. Man kann sich das so vorstellen, bis zur Menopause wird das bisschen durchs Östrogen abgepuffert, das kompensiert unter Anführungszeichen den schlechten Lebensstil. Wenn das Östrogen dann wegfällt, kommt das mehr zu tragen.
Du hast jetzt auch einen Punkt angesprochen, neben dem Herz, auch die Knochen sind nicht unbedingt, ja, das ist so ein bisschen so eine stille Gefahr.
Extrem stille
und Gefahr. Und vor allem, man würde meinen, auch da wieder, das fängt irgendwann erst an, aber wann genau beginnt der Knochenverlust bei Frauen? Weil auch das ist ein Longevity-Thema, das, glaube ich, das kriegt nicht so die Bühne.
Null. Du musst dir denken, jede vierte Frau ab 50 bekommt irgendwann einen Bruch aufgrund von Osteoporose. Jede vierte Frau. Und was bringt das, wenn du 80 bist und du hast Brüche und musst mit dem Rollator und im Rollstuhl gehen? Nix. Früher war die Lebenserwartung einer Frau 62 Jahre, jetzt ist sie 82. Heißt der Knochen...
Ist es aktuell, Patrick?
Aktuell ist es 82 Jahre.
Das muss ja viel älter sein, oder? Wenn ich jetzt die Medizin jetzt anschaue, wo es jetzt alles weitergeht, dann siehst du diese Brian Johnsons da draußen und keine Ahnung was. Und man redet ja, dass man vielleicht irgendwie so eine Pille oder irgendein Mittel findet, dass man noch länger leben.
Ja.
Ist das 82 wirklich aktuell?
Ich glaube, das sind die Daten aus dem Jahr 2022. Von der EU, also das ist nicht mehr wie 82.
Org.
Im Gegenteil, die Lebenserwartung geht wieder zurück.
Wirklich?
Wenn die Leute übergewichtiger werden, sich ungesünder ernähren, es geht wieder in die andere Richtung.
Aha, ich glaube, es geht genau in die andere Richtung. Ja. Aber wahrscheinlich auch wieder bei einer gewissen Art von Menschen, die halt wirklich auf sich schauen und so weiter.
Ja.
Also ich hoffe nicht, dass ich jünger werde wie 82, weil dann habe ich ein Schießproblem. Ist die Hälfte vorbei.
Ja.
Das ist arg. Okay. Also,
und die Knochen wollen halt lange und gesund stark bleiben. Denn starke Knochen bedeutet starkes Leben, langes, gesundes Leben. Und das beginnt auch schon in jungen Jahren bis zum 30. Lebensjahr kann man den Knochen aufbauen. Das geht vor allem durch Ernährung, also Vitamin D, Kalzium und Protein und Krafttraining. Das heißt, das ist wie so ein Konto, in das du einzahlst bis zum 30. Lebensjahr und dann verdienst oder holst du den Rest deines Lebens die Zinsen raus. Und zwischen 30 und 50 ist so ein Einzahlen und Auszahlen und ab 50 ist es mehr Auszahlen, weil das Östrogen sozusagen uns mehr von dem Konto raus. Also wenn das Östrogen wegfällt, holen wir uns mehr von dem Konto raus.
Wie kann ich das Östrogen kompensieren? Jetzt hast du das so oft gesagt, es fällt mir beim Herzen dann irgendwann einmal in der Menopause, es fällt mir bei den Knochen irgendwann einmal. Mhm. Muss ich das irgendwie kompensieren? Weil du sagst jetzt schon, wir bauen dieses Haus und dann machen wir das, dann machen wir Krafttraining, wir führen Kalzium, Vitamin, die Sport, dann das ganze Geschisti-Geschasti, was man nicht alles machen kann, oder wird mir deppert, was man nicht alles machen kann. Und es fällt aber dann trotzdem irgendwann weg. Wie kann ich das kompensieren? Hast du dann
Tipp? Ja, sage ich gleich noch ganz kurz, dass man zum Beispiel super einen Alltag machen kann, um die Knochen zu aufzubauen, sind Sprungübungen. Einfach jeden Tag ein bisschen Hampelmann springen, Springschnur springen. Diese Stoß- und Dämpfbewegung ist der beste Reiz, den der Knochen bekommt, um sich aufzubauen.
Und ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist oder nicht, aber wenn man so springt, das ist das fürs Lymphsystem ganz gut.
Ja, das regt halt alles an.
Genau, es regt es so ein bisschen an.
Das heißt, ja? Impact-Training, also alles mit so Stoß- und Dämpfbewegungen, ist super gut für den Knochen.
Okay.
Und zur Frage zum Östrogen, also man kann es in den Wechseljahren oder in der Menopause sozusagen von außen zuführen, das ist die sogenannte Hormonersatztherapie, weil man denkt, 8 von 10 Frauen haben Wechseljahrsbeschwerden, vor allem Hitzewallungen, Schlafstörungen, aber nur fast 3-5% bekommen Hormone.
Aufgepasst, ich habe eine richtig, richtig coole Aktion für euch, die ich so in der Form, glaube ich, noch nie teilen habe dürfen, zumindest nicht in letzter Zeit. Und ich freue mich riesig, denn es gibt -20% bei Otto, und zwar auf das gesamte Mode, Bademode und Möbelsortiment. Und jetzt kommt's, inklusive Gartenmöbel. Und ich schwöre es euch, da gibt's so eine coole Auswahl. Da findet ihr auf jeden Fall was. Der Code lautet 3x202, also 22202. Und dann könnt ihr euch etwas Neues gönnen. Egal ob eben, wie gesagt, Mode, Bademode oder im Möbelsortiment. Also, tausch Grau gegen Wau und gönn dir was. Code 22202, -20%. Viel Spaß! Aber woran liegt das? Weil das macht mich also ein bisschen aggressiv, weil ja. Liegt das daran, dass das so wenig erforscht ist, weil einfach das immer so ein Tabuthema war? Liegt das daran, weil ich zum Beispiel, sobald ich diesen Schaß gespür, ja. Da sitze ich schon irgendwo und lass mir irgendwas geben.
Ja.
Ist es das Finanzielle? Nein, kann man sich das nicht leisten?
Ja.
Was ich frage jetzt einfach diese Fragen, was mich ja. beschäftigen, weil ich sage es da in der Sekunde, wo ich merke, dass ich irgendwie diese Peri, Pre, was auch immer, Menopause einschlittert, da sitze ich, weiß der wo, und lass mir alles geben.
Das Östrogen.
Nein, aber wirklich, keine Ahnung, ich ja. schluck's an, ist ja. mir wurscht. Aber woran liegt das?
Die Angst besteht vor allem, man muss sich das so vorstellen, bis zum Jahr 2002 haben 30% aller Frauen Hormone bekommen.
Bis zum Jahr 2002?
Genau, haben 30% aller Frauen Hormone bekommen.
Mhm.
Dann gab es eine extrem große Studie und die größte Studie, die es weltweit gab zu dem Thema, die sogenannte WHI-Studie, die hat sich, glaube ich, 16.000 Frauen angeschaut. 16.000 Frauen haben Hormone bekommen und 16.000 Frauen keine Hormone. Das hat man dann geschaut, was passiert, und man ist draufgekommen, die Frauen, die Hormone nehmen, hatten ein minimal erhöhtes Risiko für Brustkrebs und Herzinfarkt. Das hat dazu geführt, dass die Hormonangst so groß war, dass das wieder komplett runtergegangen ist.
Mhm.
Es gibt einige Sachen, die man kritisieren kann an dieser Studie. Das Durchschnittsalter der Frauen, die da teilgenommen haben, war 64. Das heißt, die waren schon massiv über den Wechseljahren. Die älteste Frau war, glaube ich, 79. Das heißt, das ist das eine, dass viel zu spät eigentlich erst begonnen war, worden ist, mit diesen Hormonen zu geben. Und das ist eigentlich diese Ursache, warum jetzt so wenig das gegeben wird, weil die Angst vor dem Brustkrebs und so hoch war durch die Studie. Obwohl das medial...
Gibt es da keine neue Studie? Das war eigentlich eine Studie, die du machen könntest.
Ja, es ist super schwer, einerseits 16.000 Frauen zu... Ja, also das wird man nie wieder so finanzieren, so eine große Studie.
Krass.
Und die hat man sozusagen vorzeitig abgebrochen, wenn man gesehen hat, die Hormongruppe hat höheres Risiko.
Mhm.
Aber warum? Weil es einfach teilweise zu spät begonnen worden ist und teilweise auch Hormone so nicht mehr gegeben werden.
Und glaubst du, also ich glaube generell, dass wie bei allen, ob das Ernährung ist, ob das Sport ist, ob das Gesundheit ist, allgemein, alles ist individuell.
Immer.
Das heißt, du kannst ja nicht über ein Ding nehmen, nimm die Hormone
genau,
und dahin geht's, sondern
genau.
Man muss ja hinsitzen, man muss das jetzt ja schon mal machen lassen, ehrlicherweise.
Mhm.
Ich lasse ja eigentlich regelmäßig so Hormonstatus machen, einfach aus dem Grund, weil ich wissen, wie wo stehe, wie funktioniert mein Körper, passt das, und
ja.
manchmal bin ich ein bisschen so überdrüber, hysterisch, sage ich
auch ehrlich. Sag das bitte nicht
nein,
hysterisch.
Nein,
das ist aus den Köpfen rauskriegen.
Nein, voll. Aber ich auch gar nicht negativ behaftet, sondern ich sage ja. das immer, wenn die Leute dann zu mir sagen, du bist hysterisch, dann sage ich, ja, aber ich schaue auf mich.
Mhm.
Und wenn ich jetzt vorbeugen kann, dann mache ich was dafür. Also
super.
Ich lasse mir das dann auch nicht als negativ anhaften,
ja.
aber ich habe es eigentlich mehr mit Schmäh gemacht.
Ja.
Aber ich schaue dann schon und lasse mir das, lass das abklären. Was passiert biologisch in der Perimenopause?
Ja.
Das ist nämlich was, das ist jetzt der nächste Step, in den ich jetzt dann irgendwann einmal komme
ja.
oder auch nicht. Dreimal klopfen. Und was hat das jetzt in deinem Fall mit Female Longevity zu tun?
Weil also die Perimenopause beschreibt sozusagen den Zeitraum um die Menopause herum. Die Menopause ist eigentlich definiert als der Tag, die letzte Regelblutung, auf die 12 Monate keine Blutung erfolgt. Heißt, heute ist 1. April, sag mal, 2026, wenn du heute die Blutung hast, die letzte, und im Jahr 2027, am 1. April, in dem Zeitraum keine Blutung hattest.
Dann bist du automatisch in der Peri.
Dann war das die Menopause.
Ah, die Meno.
Also Menopause ist der letzte Tag der Regelblutung, auf die 12 Monate keine Blutung erfolgt.
Aber was ist die Perimenopause?
Das ist der Zeitraum um diese Phase. Peri heißt um diese Zeit
aber herum. Aber woher, warte mal, jetzt, ich muss wieder so aus Laie nachfragen, jetzt hast du mir die Menopause erklärt, das habe ich kapiert. Mhm. Aber wenn jetzt, wann weiß ich, ob ich in der Perimenopause gehe, was sind da die Symptome? Jetzt bin ich 42, ja. Was sind da so
die? Also die klassischen Symptome sind, dass der Zyklus unregelmäßiger wird, Hitzewallungen, Schlafstörungen und das ist oft nicht das Thema, weil das Hormon weniger wird, sondern weil die Hormone so stark schwanken. Weil man kann sich das so vorstellen, unsere Eierstöcke, da sitzen die sogenannten Eibläschen drinnen. Das sind die Follikel. Jede Frau kriegt die von Geburt aus mit und das ist eine Reserve, die sozusagen im Laufe des Lebens durch die Monats, also durch den Zyklus verbraucht wird und weniger wird. Und irgendwann ist diese Reserve aufgebraucht und der Körper kann nicht mehr die Hormone bilden. Die Hormonsteuerung findet eigentlich im Gehirn statt. Das heißt, das Gehirn schickt einen Eierstock ein Signal, hey, produziert Hormone und irgendwann merkt das Gehirn, dass da kommt nichts mehr raus. Das Gehirn feuert noch mehr und noch mehr und noch mehr, um den Eierstock sozusagen mehr auszuquetschen und den Rest rauszuholen. Und diese starken Schwankungen führen dann zu diesen Wechseljahrsbeschwerden. Hitzewallungen, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Brain Fog. Letztens habe ich mit einer Dame geredet, das war urarg, die hat gesagt, sie hat in den Wechseljahren so arge Depressionen bekommen. Sie hat das nie gekannt.
So, aber jetzt muss ich revidieren. Weil ich finde, so diese ganze Panikmache vor den Wechseljahren nervt mich ein bisschen. So. Und ich habe da mit einer geredet, die kommt jetzt auch hoffentlich bald einmal im Podcast, weil die halt da, zum Beispiel, die hat gar nichts gehabt. Mhm. Und die ist, und sie sagt, sie nervt das auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen ist, weil, und ich habe mich nie mit dem auseinandergesetzt. Mhm. Aber natürlich Social Media und Co. Und deshalb auch mein Plädoyer an dich oder meine Bitte an dich, dass man da schon auch nicht immer unbedingt nur negativ darüber spricht. Weil, Schlafstörungen, Hitzewallungen, ich mag mich selber nicht mehr, wir haben auch aufgeschrieben, so dieser typische Satz, ich kenne mich selber nicht mehr. Aber man, glaube ich, kann das nicht verallgemeinern, oder? Weil du hast gesagt, 8 von 10 ist es belegt, dass nur 2 eigentlich gar nichts haben. Beziehungsweise, weil ich mir vor, die kriegen überhaupt keine Plattform, die Leute, die was gar nichts haben. Und es ist nicht all bad, oder?
Es stimmt, es ist nicht all bad. Ich will es halt nur sozusagen.
Voll, das war keine Kritik. Ich sage nur allgemein, ist der Trend jetzt so, Menopause ist das Schlimmste auf der Welt, was da passieren kann. Das Leben ist vorbei. Ich habe aber viele Leute schon kennenlernen dürfen, das möchte ich ganz klar sagen, die gesagt haben, sie haben dann den geilsten Sex gehabt, sie haben gar nichts, es ist alles nicht so schlimm, es wird halt viel schlimmer gemacht, als es ist. Und deshalb möchte ich auch über diese Seite kurz sprechen.
Auf jeden Fall. Also es kann auch genau anders sein. Mir geht es ja nur darum, ich will sozusagen aufklären, dass die Frauen verstehen können, was passieren könnte und dass man sich nicht dem ausgeliefert fühlen muss, sondern dass man mit einer Arzt oder Ärztin sozusagen diese Symptome offen und ehrlich ansprechen kann, um was dagegen zu tun. Weil ich kenne das Gegenteil, dass man einfach sagt, das ist die Menopause, da muss durch, komme was wolle. Stimmt. Das ist das Alter. Und ich will sozusagen aufzuklären, was passieren kann und dass man helfen kann mit Hormonen, wie es bei meiner Mama war, die hatte das alles, der ist nicht geholfen worden am Anfang, dann hat sie die Hormone genommen und das war alles weg. Mhm. Also Hormone sind nicht der All, wie sagt man, die Lösung für alles, es ist immer individuell. Das kann sein, dass die Wechseljahre, die Perimenopause die geilste Phase des Lebens ist. Es kann auch sein, dass man Hilfe braucht und dass man sich dann als Frau ernst genommen fühlt, wenn man weiß, was auftreten kann und das dann sozusagen nicht von Ärzten oder der Gesellschaft bagatellisiert wird und sagt, da muss durch, das ist so, da gibt es keine Lösung.
Voll, und ich glaube, je mehr und offener wir darüber sprechen, dass wir das durchmachen, dass wir jetzt Hilfe brauchen und eben auch diese Hilfe annehmen von ExpertInnen, das ist ganz wichtig, glaube ich, umso mehr können wir es entschärfen. Das ist das, was ich einfach allen mitgeben kann, die jetzt zuhören, dass man sagt, okay, wenn ihr in der Phase seid, du musst da nicht durch, allein schon gar nicht, sondern man holt sich Hilfe und holt sich die richtigen Leute. Du hast es jetzt auch ganz kurz angesprochen, es ist eben nicht nur ein Hormonthema, sondern gleichzeitig auch ein Herz-, Knochen- und Stopfwechselthema, richtig? Genau.
Weil das sozusagen dieses Fenster ist, wo das Östrogen dann wegfällt, fällt der Schutz weg und da beginnt halt die Prävention. Das heißt, da ist es entscheidender wirklich mit dem Krafttraining zum Beispiel zu beginnen, um den Knochen zu schützen, mit der Ernährung zu schauen. Oder halt, wenn wir wieder beim Thema sind, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nach der Menopause kann halt sein, dass der Blutdruck in die Höhe geht, dass die Blutfette ansteigen und dass man das einfach im Blick hat, dass man das nicht übersieht, dieses, sagt man, Window of Opportunity, dass man sozusagen das nicht verpasst, sondern schaut, was ändert sich in meinem Körper und wo müsste ich theoretisch gegensteuern.
Und aber oft höre ich dieses Argument, Patrick, dass man sagt, okay, Prävention, alles cool, du kostet das alles. Also ich gehe dann 2-mal in der Woche zum Krafttraining und ich bin ja da wirklich extrem dahinter, mache mein Cardio, also mache wirklich Kraft aus und so weiter. Ja, super, aber Prävention ist gleich teuer, ist gleich sehr aufwendig und es ist auch oft einmal kompliziert. Was würdest du dem entgegensteuern?
Ich würde sagen, also Prävention ist einmal, wie viel ich schlafe, wie ich mich bewege und wie ich mich ernähre. Schlaf ist gratis, Bewegung ist, also jetzt Fitnessstudio nicht so also gratis, Ernährung müssen wir halt investieren, aber schlafen kann, ist das beste Präventionsmittel, ist gratis. Bewegung, wenn ich jeden Tag zu Fuß gehe, statt mit dem Auto, ist gratis. Mhm. Also Prävention muss nicht teuer sein und soll nicht teuer sein. Und das ist ein bisschen die Challenge, was mich nervt beim Thema Longevity, dass dir super teure Infusionen oder was auch immer, Treatments verkauft werden, das aber den Kern der Sache sozusagen umgeht, weil die Basis ist das, der Lebensstil. Da beginnt die Prävention. Und da können wir jeden Tag entscheiden, wie wir leben. Jeden Tag, aufs Neue.
Das ist ein ganz, ganz, deshalb habe ich jetzt nicht dazwischen geredet, weil es ist besser, kann man es in einen Punkt bringen, was mich wieder zurückbringt zum Hausbauen am Anfang mit ja. den verschiedenen Säulen, die du ja wieder ansprichst. Und all das inkludiert das, ja. Definitiv. Du kannst, es ist so. Und es ist, glaube ich, immer die leichteste Ausrede zu sagen, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig, es ist kompliziert. Mhm. Aber am Ende des Tages, und so sehr geht es, ist es immer Invest in me. Ja, es ist ein Invest, wo sie, deshalb mache ich das zweimal im Jahr, dass ich offline gehe, super. Dass ich irgendwo reingehe und so weiter. Das ist echt teuer. Aber es ist, ich sehe das alles als ein Invest in mich. Wenn du einer Frau zum Beispiel ab 35 einen konkreten Wochenplan machen könntest für Prävention, was wird draufstehen?
Ich würde sagen, wenn es ein Optimum wäre, ich weiß, Optimum und Realität ist oft anders, würde ich sagen, zweimal die Woche Krafttraining, zweimal die Woche Ausdauertraining.
Aber Ausdauer, muss man sagen, muss jetzt nicht unbedingt laufen sein, weil es heißt nicht viel, sondern einfach nur ein bisschen spazieren gehen, oder so 10.000 Schritte links am Plätzchen.
Genau, das wäre schon gut. Es gibt die sogenannte Zone 2, das ist so ein Training.
Du hast meine Lieblingszone, ich hasse sie, aber das ist die Grundlage, es hilft nicht.
Genau, das ist sozusagen die Grundlage, wie kann man merken, ob man in dieser mysteriösen Zone 2 ist. Man kann einfach eine Ausdaueraktivität machen, Radfahren, Laufen, was auch immer, wo man gerade noch sprechen kann, aber nicht außer Atem ist. Dann ist man grob in dieser Zone 2, weil die so besonders ist für unser Herz-Kreislauf-System, also Krafttraining zweimal die Woche Ausdauer, jeden Tag schauen, dass man den Schlaf prioritisiert.
Viel Schmusen und viel Sex.
Ist auch super wichtig, auf jeden Fall. Und zum Beispiel, das ist auch ein Thema, wenn man es in gratis, wie viele Leute, man muss sich nur das Handy aufmachen, geht auf die Einstellungen, schaut sich die Screentime an und schaut, wie viel Zeit auf Social Media, Entschuldigung, verschissen wird, die man investieren könnte in Gesundheit. Kann sich jeder anschauen. Ich bin auch nicht besser. Ich habe auch viel Screentime. Aber das wäre zum Beispiel die halbe Stunde weniger Instagram, TikTok könnte ich verbringen, indem ich rausgehe in die Natur.
Und ich glaube, es tut da oben drin auch noch gut, wenn du mal weg bist.
Ja.
Das habe ich jetzt wieder gemerkt, das war so der Tenor nach meinem Buch auch, gell? Die Leute haben das ja durchgesüchtelt, teilweise in 2, 3 Tagen oder 4 Tagen haben sie das Buch rausgelesen und sie haben gesagt, sie sind so dankbar, dass sie mal weg waren vom Handy.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen es einfach alle wieder lernen, dass man sagt, okay, man legt das Handy weg, am besten auch daheim lassen, weil du brauchst jetzt nicht Google Maps, dass du von dort zum Volksgarten kommst, sondern geh einfach einmal drauf los oder lauf einmal drauf los. Ich glaube, das hilft. Es gibt ja so Female Longevity Werte und welche 3 Werte zum Beispiel würdest du sagen, muss jede Frau kennen?
Nummer 1, Blutdruck. Wirklich, weil wenn der Blutdruck hoch ist, macht er auf Dauer deine Gefäße.
Wie merke ich das?
Indem du misst den. Wie misst man den? Man schaut einmal, dass man sich ein Gerät kauft. Das ist so eine Oberarmmanschette.
So,
genau, dieses Gerät. Genau. Wichtig ist, wie man es misst. Man sollte es messen, nachdem man 10 Minuten in Ruhe ist. Also du solltest jetzt nicht die Stiegen raufgegangen sein und dann den Blutdruck messen. Und das ist oft auch der Fehler. Zum Beispiel, dass Menschen beim Arzt den Blutdruck messen, dann ist er erhöht. Weil du nervös bist, genau, das hat sogar einen Namen, Arztkittelsyndrom, Weißkittelsyndrom. Und das heißt, man glaubt, die Frau, der Mann hat einen hohen Blutdruck, obwohl er daheim eh normal ist. Deshalb empfehle ich, daheim zu messen, 10 Minuten Ruhe, nicht sprechen, nicht die Beine irgendwie überkreuzen, sondern wirklich in Ruhe messen und den Wert aufschreiben. Am besten so ein Blutdrucktagebuch, 7 Tage, schauen, wie ist er so im Schnitt. Und wenn er erhöht ist, kann man mal, wäre die Nummer 1 Empfehlung, mit Lifestyle entgegenzuwirken, also Bewegung, Ernährung, Schlaf. Und wenn es dann nicht runtergeht, mit dem Arzt. Optimaler Blutdruck für Frauen wäre 120 zu 80, sagen wir so, in dem Bereich.
Mhm. Zweiter Wert?
Blutfette. Cholesterin ist ähnlich wie der Blutdruck, der macht ja auf Dauer die Gefäße verkalkt. Und einen Wert, den kennen viele nicht, das ist auch ein Plädoyer oder ein Anliegen von mir, das hier bekannt zu machen, ist der Wert Lipoprotein klein a.
Das ist sehr aus. Also, du hast das jetzt für mich als Laie.
Lipoprotein klein a ist ein genetischer Wert, den kriegt man von Vater und Mutter vererbt. Und wenn, den misst man einmal im Leben und wenn der erhöht ist, hat man von Haus aus ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Das hast du, hat der Georg gemessen bei den Fitmacher in Linz.
Ja, oder? Das ist super.
Er hat es, ich habe es nicht.
Ja, und das Problem ist unter Anführungszeichen, wenn der erhöht ist, kann man das nicht medikamentös noch senken. Dieser Wert dient sozusagen zu einer Risikostratifizierung, dass man schaut, habe ich von Haus aus ein hohes Risiko oder nicht. Und wenn das hoch ist, sollte ich sozusagen über den Lebensstil einfach noch besser auf mich schauen. Wie so einen Rucksack, den wir bei der Geburt mitkriegen, und in diesem Rucksack ist schon mal ein 10 Kilo Hantel drin. Und wir entscheiden über unseren Lebensstil, ob ich noch mehr Gewicht reingebe oder nicht.
Aber für diesen Test, da muss ich einen spezifischen Test machen, da muss ich ja dafür zahlen, weil das kriege ich nicht in einem normalen
Blutbild. Einmal wird es gezahlt, also das zahlt die Kasse, beim Hausarzt einmal im Leben. Cool. Und das Spannende ist, dass bei der Frau der Wert nach der Menopause ansteigt.
Krass.
Das ist mir jetzt vor kurzem draufgekommen. Man dachte es immer gleich, das heißt, den Wert würde ich kennen. Und der dritte Wert hat jetzt nichts per se mit Longevity zu tun, aber bei Longevity geht es ja nicht um langes Leben, sondern Lebensqualität. Und das ist der Ferritinwert, der Eisenspeicher. Mhm. Und ich kann es dir sagen, so, so viele Frauen schreiben auch immer wieder auf Instagram oder fragen mich, mein Wert ist so und so, ich bin müde, ich bin erschöpft. Der Arzt, die Ärztin hat gesagt, das passt alles. Aber bei dieser, da haben wir eh schon mal gesprochen, der Wert so einen hohen Referenzbereich hat. Teilweise von 15 bis 150. Das heißt, wenn du bei 15 bist, steht im Labor kein Sternerl dabei, ist alles in Ordnung. Du hast trotzdem Müdigkeit, depressive Symptomatik. Das heißt, Eisenwert kennen, Ferritinwert.
Und du kannst ja den Wert dann noch pflegen, glaube ich, in Unterwerte, oder? Bei Eisen.
Da gibt es zum Beispiel noch die Transferinsättigung. Ich erkläre das immer, das Ferritin ist wie das Bankkonto, das ist der Eisenspeicher. Die Transferinsättigung ist wie das Bargeld. Das, was die Zelle aktiv hat, ist das Bargeld. Und wenn kein Geld mehr da ist, muss das Konto ausgeräumt werden. Und irgendwann ist das Konto leer.
Spannend.
Also die drei Werte würde ich sagen, Blutdruck, Blutfette, vor allem Lipoprotein klein a und Ferritin als Energiemarker. Mhm. Was bringt es, wenn du lang lebst, aber die ganze Zeit müde und erschöpft bist?
Das ist das, ja, ich nehme jetzt auch Eisen, nämlich das ist
und hilft
dir? Finde ich schon.
Ja.
Ich merke schon, beim Stuhlgang und so, es riecht alles ein bisschen eisig. Gell, das kann, ja, sein.
Kann sein.
Aber es ist, ich finde schon, es hilft. Kurz dann auch nochmal Bewegung. Vor allem ab 40. Ich glaube, mir folgen auch sehr viele, die so ungefähr gleich alt sind wie ich.
Ja.
Welchen Fehler kostet die Frauen den meisten, also ihre Knochen und den Stoffwechsel? Was passiert ab dem 40er?
Ich würde sagen, die Angst vom Krafttraining.
Mhm.
Weil gerade, ich weiß, ich wiederhole mich, aber gerade das Krafttraining ist für die Frauen noch mal wichtiger, weil es einfach so viel schützt, den Knochen schützt. Krafttraining ist einfach das Beste, was uns den Knochen schützen kann. Der Knochen braucht noch vor den Nährstoffen, vor dem Kalzium, vor dem Vitamin D erst den Reiz, damit er überhaupt stärker wird. Du musst das so vorstellen, jeder Muskel hat einen Ursprung und einen Ansatz. Zum Beispiel der Bizeps, der beginnt da oben und setzt hier an. Wenn er kontrahiert, was passiert das?
Mhm.
Und je stärker der Bizeps ist, desto stärker zieht er am Knochen. Und je stärker dieser Zug ist, desto mehr muss der Knochen gegenhalten.
Mhm.
Das heißt, ein starker Muskel schützt ja den Knochen.
Okay, ich glaube, das muss in die Köpfe rein. Und auch nicht, das Krafttraining ist gleich, ich bin die ärgste Maschine und der V und der.
Überhaupt
und,
nicht.
Und wie nennt man das? Ein Cornetto oben so, ja, und so, was, oder solche Haxen, wie, weiß ich nicht, was.
Ich wünschte, das wird so schnell gehen.
Ja, also. Nein, das, oh, ich sag's euch, es dauert so lange. Es dauert so lange. Und da kommt dann Ernährung ins Spiel.
Mhm.
Da schleudert es mich extrem, weil ich einfach da so überhaupt nicht konsequent bin. Das sagen mit Proteinen und so, ich muss mich da echt dafür zwingen. Was hast du so den ultimativen Rat auch für Frauen, vielleicht auch in der Menopause schon oder kurz davor?
Mhm.
Was sollte man denn besonders viel konsumieren?
Mhm. Ich bin
also Proteine, gell?
Proteine, weil einerseits braucht man, wenn man Krafttraining macht, die Proteine, wie das praktisch die Grundstruktur vom Muskel ist. Ich würde empfehlen, eine möglichst bunte, pflanzenbasierte, abwechslungsreiche Kost.
Was mit Fleisch?
Kann man aber halt nicht im Übermaß. Gerade dieses verarbeitete Fleisch, diese Wurst, Speck, Salami, hochverarbeitete Lebensmittel, das ist das, was man eigentlich nur maximal zweimal die Woche nehmen soll.
Was mit dem Bio-Chicken? So ein gutes Händel vom Bauern
oder ist so? Ist natürlich besser wie das verarbeitete Fleisch.
Definitiv. Aber auch nicht so gut.
Da, also spricht
nichts dagegen. Aber Fisch sind ja wieder mit Metalle. Das lese ich ja dann.
Fisch ist das nächste Thema mit der Mikroplastik. Das ist
so schwierig.
Ich weiß.
Nicht Mikroplastik, Metalle habe ich jetzt
gesagt. Schwermetalle, ja, und Mikroplastik, auch, ja. Cadmium, Blei. Es ist leider eine Challenge. Und es wird, finde ich, immer schwerer, wenn immer mehr diese hochverarbeiteten Lebensmittel kommen. Also alles, was so Fertignahrung, fertig gepresste Sachen sind, das wird immer mehr.
Und plus, es wird immer teurer.
Ja.
Ich glaube, das ist halt alles, was so schwierig ist. Invest hin oder her und investiere auch gern. Aber ich habe letztens ein Bio-Chicken gekauft, das war immer noch vom Spar, vom Gourmet-Spar.
Ja, und
ich über 20 Euro zahlt
für das.
Und dann sind die Mädels zurückgekommen und gesagt, sie haben das Bio-Chicken jetzt gekauft. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist Rest gehört? Das hat also mehr zahlt. Ich bin einen 20er mitgegeben, es hat über 20 Euro gekostet. Und ich dachte, what the fuck? Und dann ist es aber nicht von meinem Bauernhof in Wagrein, sondern immer noch vom Gourmet-Spar. Also das ist schon krass.
Okay. Ich finde es immer so arg, wenn ich sehe, die drei Paprika kosten 5 Euro gefüllt.
Das ist verrückt. Das ist, wirklich arg. Ja. Das ist wirklich arg. Und es halt, wird nicht besser. Was, glaube ich, auch noch wichtig ist, was man noch aktiv tun kann, ist das Schlaf- und Nervensystem. Und es ist halt einfach so, das merke ich selber auch. Mhm. Witzige Anekdote jetzt von den letzten Wochen beim Buchlaunch um den Dreh herum. Ich habe jetzt 2 Wochen lang oder 2,5 Wochen lang ist mein Ruhepuls um 15 Schläge in der Nacht höher gewesen wie am Tag. Mhm. Und ich habe halt, und du weißt, ich bin gerade im Halbmarathon-Training.
Ja.
Und wenn der Podcast jetzt draußen ist, der kommt nächste Woche. Und wenn wir aufnehmen, kommt jetzt dann der Neueste, weil ich habe, und da muss ich ganz ehrlich sein, alles ablassen müssen, mein ganzen, ich mache einen Halbmarathon, aber bei weitem nicht in der Zeit, wie ich ihn machen wollte. Warum? Weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. Mhm. Wenn mein Ruhepuls in der Nacht so hoch ist, dass ich in der Früh aufstehe und der immer nur so hoch ist, und dann gehe laufen und dann schnalzt es mir bei einer Zone 2 Grundlagenausdauereinheit den Puls auf 150, dann stimmt was nicht. Mhm. So, und jetzt habe ich auch gesagt, das bringt nichts. Und deshalb, es ist, der Schlaf ist die Wunderwaffe schlechthin, die so leicht ist, wenn du da eine Routine, kostet. Es ist so. Ja. Und da würde ich wirklich nochmal den Schlaf-Podcast an die Hand nehmen. Und genau, wir sind jetzt schon bei, wie viele Minuten? 40 Minuten.
Na bitte, wir können deshalb noch eine Stunde reden,
ja,
oder?
Ja, können wir mal. Wir machen ja dann nur 48 Podcasts für 2, weil das ist immer geil und immer so informativ. Aber jetzt möchte ich trotzdem zum Abschluss kommen, und der soll schon nochmal, was von dir einfach auch, weil du mal so wichtig bist mit deinen Ratschlägen, und du bringst es immer so an Punkt. Wenn du einen Satz hast, den du jeder Frau irgendwie mitgeben kannst für ihren Körper, zu ihr, was wäre das?
Dass eigentlich Gesundheit das Wichtigste im Leben ist und dass wir das über unsere täglichen Entscheidungen mitgestalten können.
Boah, das war jetzt aber kurz, knackig und an Punkt gebracht. Und ich weiß, dass du ja immer wieder überall aktiv bist, und jetzt will ich dir einfach auch die Plattform geben, dass du sagst, okay, wenn dich ZuhörerInnen finden wollen, wenn sie tiefer einsteigen wollen in die Materie Female Longevity, wo findet man dich, Patrick?
Ja, vielen Dank. Ihr könnt mir gerne entweder auf Instagram folgen unter meinem Namen, ihr könnt sie auch verlinken, Doc Patrick Banzig.
Banzig,
genau. Oder auf YouTube, wo ich mir das zum Herzensthema gemacht habe, warum ich das überhaupt mache. Ich merke in der Hausarztordi, was ich später werde, hast du nicht die Zeit, jedem Menschen, jeder Frau das alles zu erklären. Das System gibt das einfach nicht her. Einerseits wird es nicht vergütet, das ist ja auch ein Problem, das wird nicht gezahlt, diese Präventionsarbeit. Und deshalb will ich das auf YouTube machen, weil du dir einfach das Wissen dann auf sozusagen jederzeit anschauen kannst und mit einem Video teilweise 100.000 Menschen erreichen kannst und so viel mehr Impact hast. Das heißt, und zweite Plattform ist YouTube.
Und Instagram, und du hast die dritte Plattform vergessen, wo du sehr aktiv bist, wo du auch immer wieder deine Meinung teilst, wo du auch immer wieder eingehst auf Nachrichten, die du kriegst von Frauen, die schon auch kritisch sind. Und das finde ich, das darfst du dir nie ablegen, dass du einfach sagst, hey, du hinterfragst auch, oder also nicht nur die Frauen, sondern generell gesellschaftliche Themen, die du kritisch hinterfragst. Ist LinkedIn.
Stimmt. Also das da werde ich auch nicht regelmäßig kritisiert.
Ja,
letztens hat mir ein Chefarzt der Chirurgie geschrieben, so in der Art, als junger Arzt, am unserem Mann soll ich die Goschen halten, wenn es ums Thema Frauengesundheit geht. Da gibt es viel qualifiziertere Frauen, die dazu was sagen können.
Und das ist das Orge in der heutigen Zeit. Du tust es neben deiner Ausbildung. Ja,
es ist so viel Arbeit.
Ich weiß, du hast oft Nachtdienste, 3000 hintereinander und keine Ahnung, und schlafst nicht und schickst mir dann noch das Skript und wir gehen das durch und du bist immer da und du schreibst mir dann am Sonntag, hey, du bist hundsmiert, aber du hast jetzt noch Videos aufgenommen, du sitzt da in der Früh, du bemühst dich und dann kriegst du so eine scheiß Nachricht.
Ja.
Aber ich sag dir jetzt einmal eins, da kommt jetzt wieder die Motivatorin Karin ins Spiel.
Schieß los.
Nein, hör nicht auf damit. Ja. Hör nicht auf damit, einen Unterschied zu machen. Das Problem bist ja nicht du, sondern der Superchirurg, der glaubt, er muss dir jetzt irgendwas sagen. Der war auch mal jung, der hat auch mal angefangen. Du bist ambitioniert und hast Ziele. Und das finde ich so cool, dass dein großes Herzensprojekt dieses Female Longevity ist, wo noch so viel Luft nach oben ist. Mhm. Und es muss wer anfangen. Und du bist einer der Ersten, der das macht mit Herz und Blut und das... Scheiß auf den Haberer.
Das muss ich jetzt ehrlich das ist so. Echt sehr nett.
Es ist so.
Das ist auch eigentlich der Grund, warum ich wollte schon viel früher beginnen, aber das war die Angst, immer so in dieses Kritikfeuer zu kommen oder mich zu zeigen, weil es ja auch eine Art von Verletzlichkeit ist, wenn man da so öffentlich zu übersteht und viele Hate auch kommen kann. Das war auch ein Grund, warum ich es erst später gemacht habe, dass eigentlich gewollt hätte. Mhm. Und darum finde ich auch dein Buch so cool, Träum dich mutig, weil es genau um das geht, seine Träume zu verfolgen. Und das ist das, was dich am Ende glücklich auch macht, dass du dich nicht unterkriegen lässt von den Hatern, weil es gibt immer Nein-Sage, es gibt immer Leute. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute gesagt haben, ich soll nicht Medizin studieren. So viele Leute haben gesagt, bitte mach das nicht, das dauert noch so lang. Ich habe erst mit 26 begonnen, Medizin zu studieren. Cool. Selbst in meiner Familie haben Leute gesagt, tu dir das nicht an, du wirst das nie schaffen. Nachtdienste, wie willst du das schaffen?
Und schau dir an, was
du
jetzt
bist. Und jetzt bin ich, ja,
wow, ja, siehst du, du kannst so stolz sein. Dein Papa habe ich kennenlernen dürfen, der ist auch
liebe unglaublich. Grüße, soll ich das sagen?
Danke. Der ist auch unglaublich stolz auf dich und deshalb, du hast dein Warum gefunden und deshalb strahlst du über beide Ohren, du stehst zu dem, was du machst und deshalb einer zum Folgen, egal auf welcher Plattform, wir verlinken alle natürlich und ich weiß, du kommst wieder, wir machen sicher bald wieder was. Danke für deine Zeit, 45 Minuten, geballtes Wissen, danke Patrick.
Danke, vielen Dank.